Letzte Woche gab es eine Asienreise von Frau Baerbock. Diese Asienreise stand natürlich immer so im Fokus von China. Und da gab es eine Pressekonferenz, wo Frau Baerbock ganz offen China sehr hart, sehr im Kern kritisiert hat. Und jetzt muss man gar nicht unbedingt ein großer Kulturexperte sein. Aber in Chinesischen gibt es das Guangxi, das Gesichtsverlust. Und es gibt nichts Schlimmeres, als öffentlich kritisiert zu werden als Chinese.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Tja, wird die Ansage der Außenministerin nun Folgen haben oder nicht? Das wird die Öffentlichkeit wahrscheinlich niemals so genau erfahren. Aber es ist ein Zeichen der Zeit, denn gerade befindet sich die deutsche Wirtschaft wahrscheinlich in der komplexesten Situation seit dem Zweiten Weltkrieg. Es herrscht Krieg in Europa. Eine sich neu formierende geopolitische Ordnung ist auf dem Weg mit einer drohenden Spaltung der Welt bei gleichzeitig wachsender Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China als Handelspartner. Mit den bis dato bekannten Herangehensweisen an internationale Geschäfte, an die globale Wirtschaft ist es also vorbei. Viele Dinge müssen neu und gänzlich anders angegangen werden. Und dazu gehört nicht zuletzt das Verhandeln in Zeiten von Lieferengpässen, Inflation und Tech-Monopolisten wie Google oder Microsoft, über die mittlerweile ja ein großer Teil unserer IT-Infrastruktur läuft. Das Problem dabei ist, die Deutschen können gar nicht verhandeln. Das meint jedenfalls mein heutiger Gesprächspartner, der sich seit vielen Jahren durch das Leben und die Wirtschaft in Deutschland, in Europa und letztlich auf der ganzen Welt verhandelt. Es ist René Schumann, er ist Gründer und CEO der Negotiation Advisory Group mit Sitz in Düsseldorf. Und nach 5 Jahren hat sein junges Unternehmen mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mehr als 10 Millionen Euro Umsatz. Mit ihm spreche ich heute darüber, mit welchen Strategien die besten Verhandlerinnen und Verhandler zu ihrem Ziel kommen, was jeder Einzelne von denen auch vielleicht für die Gehaltsverhandlungen lernen kann, wie die großen Tech-Konzerne bei den großen Verhandlungen vorgehen und warum das ein Problem für die deutsche Verhandlungskultur ist. Und dann sprechen wir auch noch darüber, warum wir Deutschen bei Verhandlungen immer diesen einen großen Fehler machen. Und damit begrüße ich jetzt René Schumann, den Gründer und Geschäftsführer der Negotiation Advisory Group, hier bei mir im Studio. Hallo Herr Schumann.
Hallo Herr Mattes, danke für die Einladung.
Lange war ja nicht so oft die Rede von Verhandlungen und von Verhandlungsgeschick. Gewerkschaften und Arbeitgeber verhandeln, Microsoft und Amazon Cloud schlagen kräftig drauf bei ihren Firmenkunden. Und nun kommen auch noch die Gehaltsverhandlungen für viele Unternehmen. Kein Wunder, Inflation ist hoch, die Menschen wollen mehr Geld. Irgendwie scheinen alle zu verhandeln. Als wir uns neulich das erste Mal sprachen, sagten Sie so ungefähr, das Problem daran sei, dass ausgerechnet die Deutschen aber gar nicht verhandeln können. Die Aussage fand ich so steil, dass ich Sie einfach einladen musste, um der Sache auf den Grund zu gehen. Also warum ist Deutschland eine Verhandlungswüste?
Also Deutschland hat halt keine Verhandlungskultur, die lange in die Jahrzehnte zurückgeht. Von daher, die Deutschen, die mögen nicht den Konflikt. Und eine Verhandlung ist irgendwo erstmal ein immanenter Konflikt in sich. Und von daher versuchen die Deutschen, ja natürlich in Stereotypen immer gesprochen, versuchen immer den Konflikt auszulassen und springen direkt zur Lösung und kommen am besten schon in die eigentliche Verhandlungssituation mit einem Lösungsvorschlag, mit einem Angebot und man muss nur noch unterschreiben und schlussendlich hat man dann den Konflikt ganz subtil diplomatisch umschifft. Aber das ist halt total falsch, weil eine gute Verhandlung erfordert den Konflikt.
Vielleicht, bevor wir da einsteigen, mal der Gegenschnitt zu einer anderen Kultur. Welche Nation kann denn besonders gut verhandeln? Sind es die Amerikaner, die oft mit einer ganz steilen Forderung reingehen? Trump, der erstmal was völlig Absurdes in den Raum stellt, dass dann alles, was dann hinterher kommt, nur noch halb so schlimm klingt?
Also es gibt tatsächlich viele Kulturen, die gut verhandeln können oder zumindest noch besser verhandeln können. Es sind vor allem halt beispielsweise die Amerikaner, ja. Es sind aber auch viele asiatische Kulturen, die sehr speziell verhandeln. Es sind beispielsweise auch die indische Kultur, die ist mit einer unheimlich langen Tradition versehen. Mhm. Sehr spielerisch, sehr fordernd. Man muss wirklich konzentriert in der Verhandlung bleiben, aber gleichzeitig, und das ist halt, glaube ich, wirklich, wirklich zentral, gute Verhandlungskulturen und immer in Stereotypen gesprochen, schaffen es, Inhalt und Person voneinander zu trennen.
Ja.
Außer wir Deutsche. Wir sagen halt, okay, wenn wir den ganzen Tag miteinander verhandeln, ja, und wir wollen doch hier Lösungen finden, ja, dann überträgt sich das sehr, sehr schnell in die Emotionalität und dann geht man auch abends echt getrennte Wege und sagt, was war das für ein Blödian?
Woher kommt das kulturell?
Kulturell ist es natürlich, ja, schwierig zu sagen. Also da müsste man, glaube ich, eher der Historiker sein. Was wir halt im Alltag immer wieder feststellen, ist wirklich diese Konfliktscheue. Und da muss man sich natürlich fragen, woher kommt das? Und es ist am Ende, der Mensch ist ein soziales Wesen. So, er mag nicht die Ausgrenzung, er mag nicht diese Kälte, die es auch teilweise in der Verhandlung gibt und versucht das dann halt entsprechend alles zu vermeiden halt an der Stelle. Mhm. Und ich sag mal, wir als Verhandlungsexperten, wir müssen auch die Verhandler dann an die Hand nehmen und sagen, genießt den Konflikt. Ja, stellt euch dessen und fangt an, euch Methoden zu entwickeln und euch selber darauf vorzubereiten, dass ihr genau mit ganz viel Spaß dann entsprechend in den Konflikt
schafft. Nochmal auf die Amerikaner zurück. Warum können die das dann offenbar besser? Ist das irgendwie kulturell veranlagt oder ist das schlicht Handwerk?
Naja, also es ist natürlich von Generation zu Generation wird sowas übernommen, das ist klar. Wir sehen ja aus der deutschen Brille sehen wir den Donald Trump immer so als was ganz Besonderes, ja, und selbst unter den Amerikanern ist er das Extrem. Nein, also Donald Trump ist halt recht typisch, ja, also heißt mit einer ganz hohen Forderung halt rein in die Verhandlung, erstmal den maximalen Konflikt von Minute 1 an. Also er macht eigentlich genau alles, was wir wirklich hassen. Und das ist halt das Spannende. Ja, es ist natürlich eine Kultur, ergibt sich ja über Zusammenhänge, über Jahrzehnte, über Generationen etc. Und da merken wir auch, dass die Kulturen weiter auseinanderlaufen im Verhandlungsmanagement. Es wird ein Stück weit dadurch, dass die Top-Leute, gerade also Unternehmenstop-Leute, dass sie international und global unterwegs sind, dadurch wird es etwas besser. Aber wir merken ja alleine schon, wenn beispielsweise ein niederländischer Verhandlungsführer oder Führerin in einen deutschen Kontext kommt, wie das miteinander clasht.
Kommen wir nochmal auf Donald Trump zurück und auf die krasse Forderung zum Einstieg. Ist das jetzt eine gute Strategie? Sollte man so vorgehen?
Nächster Fehler, den die Deutschen oft machen, jede Verhandlung gleich zu behandeln. Und die Antwort darauf ist, in manchen Verhandlungen macht es total viel Sinn, mit einer hohen Forderung reinzustarten. Nehmen wir beispielsweise Verhandlungen mit Betriebsrat, mit Gewerkschaften. Da sehr schnell eine sehr hohe Forderung zu platzieren, ist wunderbar. Sind Sie in einer anderen Situation, dass Sie beispielsweise...
Also 14% mehr Gehalt ist erstmal klug gewesen.
Gibt es verschiedene Meinungen zu. Prinzipiell aber ist es aus verhandlungstaktischer Sicht ist es total gut, hoch zu ankern, weil dann kann man sich immer noch runterverhandeln und man kann sich dann ja wie im Mittelalter in der Mitte treffen und das ist sicherlich kein
Schlechtes. Aber das ist nicht so überraschend, das ist ja eigentlich so das kleine Verhandlungseinmaleins. Man setzt einen hohen Anker und bei der Hälfte liegt irgendwie das, was man eigentlich erzielen wollte und dann sind alle happy am Ende.
Genau das ist das Spannende, warum ich selber auch schlussendlich die Negotiation Advisory Group gegründet habe, ist zu sagen, wir verhandeln wie im Mittelalter. Ja? Also es gibt zwei Parteien, beide stellen eine hohe Forderung und nach ein paar Wochen stellt man fest, man hat sich quasi in der Mitte getroffen. Und das ist halt einfach wirklich absurd, weil das ist schon seit Jahrhunderten so gewesen. Und ich glaube, dass man bessere Deals einfach verhandeln kann, wenn man andere zusätzliche Methoden anwendet.
Über all die wollen wir hier heute sprechen. Wir werden auch noch genauer einsteigen. Wir werden über Fehler sprechen. Wir werden über Taktiken sprechen. Wir werden ganz tief auch in einzelne Verhandlungen reinschauen. Aber ich würde gerne mal eine persönliche Frage stellen. Sie haben das Thema Verhandeln ja zum Thema Ihres Lebens gemacht und Ihres jungen Unternehmerlebens. Wie kam es eigentlich dazu?
Also erstmal damals die Schule, die habe ich so mit Ach und Krach einigermaßen geschafft. Ich bin aber relativ schnell zum Leistungssport, zum Kampfsport gekommen und habe halt festgestellt, dass es dort halt wirklich einige Parallelen gibt. Ich fand es immer faszinierend, sozusagen diese soziale Interaktion. Jetzt ist natürlich Kampfsport dann auch irgendwie vielleicht nicht so die richtig beste soziale Interaktion für eine Verhandlung.
Ich dachte, wir wollten nicht mehr wie im Mittelalter.
Schlussendlich dann aber dann recht früh dann zu Mercedes, zu Daimler gekommen, dort im Einkauf dann gelandet. Und da kommt man halt als junger Typ, so mit Anfang 20, kommt man plötzlich mit Milliarden Euros in Kontakt und verhandelt die tagtäglich. Und da war halt der Punkt, dass ich festgestellt habe, erstens, ich bin kein guter Verhandler, aber zweitens, ich möchte es lernen und drittens, ich stelle fest, dass ständig, tagtäglich Potenzial auf dem Tisch liegen gelassen wird. Und das sowohl von, ich sag mal, Motivierten als auch in Anführungszeichen den Haudegen.
Aber das so Potenzial ist ein bisschen abstrakt. Was heißt das so? Was lässt Daimler pro Monat liegen durch schlechte Verhandlungen?
Ja, kann man nicht quantifizieren, aber was man halt quantifizieren kann, ist zu sagen, auf der Einzelverhandlungsebene im Sinne von wo war das Maximum und was hat man hinterher realisiert. Und das Spannende ist, das ist ja immer eine subjektive Wahrnehmung auch am Ende. Man geht raus und sagt, boah, das war ein richtig guter Deal, den ich verhandelt habe. Objektiv aber war das vielleicht gar nicht so der Fall. Und beide gehen aus der Verhandlung raus und sagen, haben wir ganz schön über den Tisch gezogen.
Hm. Vielleicht mal so in 2, 3 Sätzen, was macht Ihre Firma konkret? Sie haben es gerade schon angedeutet und wie unterscheiden Sie sich vor allem von diesen dutzenden anderen Verhandlungsbuden, die ja teils viel bekannter sind?
Prinzipiell, also als ich damals in dieser Daimler-Situation war, habe ich dann halt begonnen, okay, wie kann ich verhandeln lernen? Habe dann auch die alten Haudegen gefragt und einer sagte mir immer, René, in schwierigen Verhandlungen brauchst du immer ein Taschenmesser dabei. Ich hoffe bis heute, dass er das im übertragenen Sinne gemeint hatte. Schlussendlich aber, wenn man sich anschaut, wie Verhandlungen oder wie Verhandlungsführung gelernt wird, stellt man relativ schnell fest, dann kommt man zu Harvard, dann kommt man zu einzelnen FBI, Polizei, Geiselnehmer, Verhandlern. Und dann wird es halt schon relativ dünn. Und naja, das war halt auch der Grund, warum wir gesagt haben, ich möchte es lernen. Und dann gibt es da nicht so viel. Und deswegen schlussendlich sind wir dann losgegangen. Wir heißt in der Form, dass sich ein wunderbares Team aus Mathematikern, aus Analytikern, aus IT-Programmierern, also erstmal allen, wo ich sage, wie der Stereotyp, keine guten Verhandler. Wir haben es zusammengeschlossen und haben halt Spieltheorie, Data Science, Verhandlungsmanagement miteinander gekreuzt und haben unseren eigenen Ansatz daraus gebaut.
Über den reden wir jetzt gleich, aber vorher noch, was ist denn so die erste Verhandlung, von der Sie sagen, die ist bei mir mal so richtig schief gegangen?
Naja, also jetzt beispielsweise jetzt vor einigen Jahren, also es gab viele Verhandlungen, die schiefgelaufen sind, weil ich es halt nicht wirklich konnte.
Ja. Vielleicht damals bei Daimler oder so.
Naja, also wenn man emotional in die Verhandlung geht und als wir gegründet hatten, brauchten wir Aufträge. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe selber akquiriert und wollte dann halt entsprechend auch das Honorar verhandeln. Ich bin natürlich super emotional in der Verhandlung, weil ich brauchte diesen Auftrag einfach. Und was passiert, wenn man emotional reinstolpert? Man gibt Nachlässe und Nachlässe. Man will diesen Auftrag unbedingt. Und schlussendlich habe ich da so extrem viel Lehrgeld bezahlt.
Aber was war die Emotionalität?
Also wenn man selber als Verhandlungsführer emotional eine Abhängigkeit hat, im Sinne von, ich brauche den Deal, ich muss den für uns gewinnen, dann ist es super schwierig, Nein zu sagen an den richtigen Stellen, wenn der Kunde sagt, gehen da noch 10%, gehen da noch 15%. Mhm. Und er zieht sie langsam über den Tisch und sie erstens merken sie es halt kaum und zweitens haben sie auch gar keinen inneren Widerstand mehr und sind quasi übergelaufen.
Was würden Sie aus heutiger Perspektive anders machen?
Was wir in großen Deals machen, ist halt einfach, dass bis zu dem Moment, wo der Kunde sagt, geil, will ich haben, dann wechseln wir die Person und sagen, okay, für die Honorarverhandlung übergebe ich an meinen Kollegen. Ziehen Sie sich selber aus der Verhandlungssituation raus, wenn Sie merken, Sie sind emotional. Und man ist emotional, wenn man etwas haben möchte. Und ich finde halt die Verhandlungsdeals, die wir begleiten, die sind spannend. Und deswegen würden Sie am Ende dann wahrscheinlich sogar kostenfrei rübergeben.
Kommen wir nochmal zum Unternehmen. Spieltheoretiker, Mathematiker, was machen die alle da so? Vielleicht gehen wir mal anhand einer besonders komplexen Verhandlungssituation, die Sie gerade haben, an der Sie gerade arbeiten, konkret durch die Stufen, die Abteilung, wie das bei Ihnen im Unternehmen organisiert wird.
Also prinzipiell, wir begleiten Verhandlungen, wir trainieren auf Verhandlungen im Einkauf, im Vertrieb, mit Sozialpartnern. Ganz typische Einkaufsverhandlungen sind natürlich gerade ganz frisch, Kosten müssen runter. Ja? Also die Rohmaterialpreise sind langsam wieder runtergegangen, jetzt müssen doch die Einkaufspreise auch runtergehen. Gleichzeitig auf der Vertriebsseite müssen natürlich die Kosten, die gestiegen sind, dann an die Kunden weitergegeben werden. Ja, und eine typische Situation ist beispielsweise auf der Vertriebsseite, die oberste Geschäftsführung hat gesagt, okay, wir müssen die Preise um 10% weitergeben. Schlussendlich über mehrere Stufen hat sich herausgestellt, dass die Vertriebsleitung sich nicht in der Lage fühlt, diese 10% umzusetzen, an die Kunden weiterzugeben, sondern kommt dann beispielsweise bei der Hälfte raus. Und das ist dann so eine typische Situation, wo wir reinkommen und sagen, okay, wie kommen wir, dass wir die zusätzlichen 5% auch noch reinholen? Und dann gehen wir ganz aktiv Zahlen, Daten, Fakten. Wir gehen in die Teams rein, wir gehen in die Storyline rein, wir begleiten den Kunden verdeckt, teilweise offen, entsprechend durch den gesamten Verhandlungsprozess.
Aber was heißt das verdeckt? Da hat er einen Knopf im Ohr und Sie flüstern ihm ein, was er als nächstes sagen soll?
könnte man sich vorstellen, tatsächlich ist es aber so nicht, sondern was wir halt machen ist, ganz konkret, wir schauen uns zunächst mal die Verhandlung an. In was für eine Verhandlung stecken wir hier gerade? Mhm. Reden hier zwei Personen, reden hier zwei Unternehmen miteinander, ist es eine 1-zu-1-Verhandlung ohne wirkliche Alternativen? Oder aber ist unser Kunde wirklich sehr verhandlungsstark, weil er ist dann gleichzeitig Monopolist und er kann eigentlich fordern, fordern, fordern. Gleichzeitig stellt er sich aber vielleicht viel zu devot an der Stelle auf.
Vielleicht machen wir es mal ein bisschen weniger abstrakt. Wir haben ja gerade im Lebensmittelsektor sehr, sehr intensive Verhandlungen, weil wir auf der einen Seite sehen, dass die Preise steigen, dass die Händler aber die Preise nicht unendlich erhöhen können, weil sie ihre Produkte sonst nicht mehr loswerden, Probleme mit der Konkurrenz kriegen. Nehmen Sie sich eine Seite raus und erklären Sie mal anhand dessen, wie das dann genau konkret funktioniert.
Ja, nehmen wir das wieder auf, machen das jetzt nur konkret mit einem Lebensmittelhersteller, der jetzt halt mit dem bösen Handel halt verhandeln muss.
Ja.
Hier ist es so, was ist überhaupt das Ziel? Wie kann das Ziel auch untermalt werden?
Also mein Ziel als Hersteller ist, ich möchte meine eh schon hohen Gewinne noch erhöhen, möchte die Kosten komplett weitergeben.
So. Sie möchten die Kosten rübergeben, Sie möchten das Risiko der Stückzahlen etc. rübergeben, also möglichst risikofrei und margenoptimiert durchs Leben gehen. Das ist eigentlich meistens so prinzipiell die Ausgangsthese. Sie schauen sich an, wer ist Ihr Team? Wer ist Ihr Verhandlungsteam? Häufige Situation, es ist erstmal der Key Account Manager, der sozusagen alleine vorgeschickt wurde. Dann im Eskalationsfall kommt dann irgendwann die Vertriebsleitung ins Spiel und dann geht man sukzessive die Leiter dann entsprechend nach oben. Aus Verhandlungssicht kompletter Blödsinn. Sie müssen ein ganz dezidiertes Verhandlungsteam definieren aus einem, ich sag mal, Wortführer, der operativ die Verhandlung führt, aus einem Begleiter, der darauf achtet, wie hat die Gegenseite reagiert, wo gibt es möglicherweise Verhandlungs- und Lösungskorridore, aber halt auch ganz bewusst den eigentlichen Wortführer auch ein Stück weit kontrolliert, dass er innerhalb seiner Leitplanken bleibt. Und das Ganze geht man dann wieder zurück, geht zu den eigentlichen Entscheidungsträgern und sagt dann, okay, was können wir tun? Ja, folgendes Angebot gibt es von der gegenüberliegenden Seite. Und dann arbeitet man sich hin auf einen Kompromiss, auf eine Lösung. Mhm. Dem Ganzen aber vorausgehend ist es natürlich ganz extrem wichtig, eine Strategie zu haben. Und ich glaube, es gibt viele gute Verhandler da draußen, die das auf der taktischen, operativen Seite echt gut machen. Ja, also ein gutes Gefühl für den Gegenüber haben, empathisch sind, charmant sind und dann auch im richtigen Moment dann den Deal closen. Aber was halt oft, und das ist wieder auch so ein Kulturenthema Westeuropa, wir stolpern ohne eine wirkliche Strategie in die Verhandlung. Wie oft kommt die Aussage, naja, wir probieren das jetzt mal in diese Verhandlungsrunde und dann schauen wir weiter, wie wir weiter vorgehen. Eskalieren wir dann, finden wir eine Lösung etc.
Aber ist das nicht, das müssen Sie natürlich jetzt so sagen, dass die Leute keine Strategie haben, weil sie natürlich auch ihre Dienstleistung verkaufen müssen und wollen. Aber ich meine, wir haben ja anfangs darüber gesprochen, es gibt die Harvard-Strategie, es gibt da verschiedene Beratungsunternehmen, die spezielle Strategien verfolgen. Also was ist jetzt dann wirklich die neue Strategie, der neue Ansatz, den Sie meinen?
Ja, wenn Sie sich anschauen, wo gibt es ein wirkliches Drehbuch in einer Verhandlung? Ja, gibt es extrem selten. Was unser Ratschlag ist, egal ob wir begleiten oder nicht begleiten, sondern hab ein Drehbuch im Kopf. Wann machst du was, in welcher Reihenfolge, wie wird kommuniziert und was machst du vor allen Dingen dann, wenn es nicht funktioniert? Was ist der Fallback? Und bau dir vor der eigentlichen Verhandlung ein Drehbuch auf. Und dieses Drehbuch ist in gewisser Weise auch in Szenarien. Mhm. Was ist, wenn ihr Gegenüber zumacht? Was ist, wenn er offen ist? Ja. Und dann spielen sie das entsprechend durch. Und die große Kunst ist es, bevor man den ersten Schritt macht, hat man das einmal durchdacht. Das ist wie ein guter Schachcomputer. Ja, vom Anfang an durchdenken bis zum Ziel. Wenn man feststellt, man kommt nicht zum Ziel, ist auch eine Entscheidung, aber dann braucht man auch nicht verhandeln. Oft muss man aber verhandeln, weil man muss einen Deal finden. Soll heißen, man startet, man durchdenkt und dann durchdenkt man aber auch vom Ziel wieder rückwärts. Und dann stellt man fest, wie so ein Entscheidungsbaum, wie so ein großer Apfelbaum. Manche Äste führen bis ganz nach oben in die Baumspitze, viele aber nicht. Und nehmen Sie dann genau den Weg im Verhandlungsprozess, der funktioniert.
Also klar, ich denke das den Prozess bis zum Ende durch, aber ist jetzt noch nicht so die Strategie, also ich kann sie auf jeden Fall noch nicht erkennen, der Unterschied wäre zu allem, was bisher so auf dem Tisch liegt.
Ja, ich sag mal, ein Stück weit aus der Ferne ist es auch schwierig erkennbar. Mhm. Aber bei großen, beispielsweise große Investitionen, Chemieunternehmen, die verhandeln teilweise Jahre, bevor sie dann eine milliardenschwere Investition tätigen. Über den Verhandlungsprozess, der tatsächlich extrem lange geht, sind verschiedenste Ebenen eingebunden. Sie haben verschiedenste auch externe Stakeholder von Bank über Versicherung über zahlreiche Anwälte auf beiden Seiten. Die müssen sie sozusagen gemeinsam managen. Mhm. Und dieses hineinfallen in die Verhandlung ist das Schlimmste, was sie machen können. Sie müssen sozusagen sich ein Drehbuch bauen, wie sie die einzelnen Stakeholder, wie sie die einzelnen Ziele berücksichtigen. Klingt total trivial, ist in der Praxis aber extrem schwierig. Nehmen wir beispielsweise auch dieses Thema Bau einer neuen Fabrikanlage. Wer da auf der eigenen Seite involviert ist, von Architekt über Anwälte bis natürlich auch eigene Hierarchie, aber auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Und da den richtigen Fahrplan in der Verhandlung bis zum Spatenstrich, ist es wirklich ein langer. Und das verhandlungstechnisch dann auch darzustellen, erfordert natürlich Methoden, aber auch die richtigen Tools.
Was machen denn so die Mathematiker und Spieltheoretiker bei Ihnen im Unternehmen?
Also prinzipiell die Verhandlungsdesigns, die wir bauen, die bauen wir auf Basis von Spieltheorie. Und das ist halt, wo wir sagen, das ist neuartig, weil bisher ist Verhandlungsmanagement ganz oft so ein Bazar-Charakter. Ja, man hat diese zwei Forderungen, man trifft sich in der Mitte. Was wir aber sagen ist, man kann Verhandlungsprozesse designen auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, auf Basis von Mathematik, was natürlich komplett erstmal fernab von jeglichem Menschentum und Emotionalität, aber selbst ein emotionaler Mensch kann logisch und rational nachgebaut werden sozusagen im Verhandlungsprozess. Und wir modellieren so Verhandlungsprozesse. Das ist das eine. Das zweite ist, dass gerade Businessverhandlungen werden zunehmend komplexer. Das heißt zunehmend datengetragener, ja, von natürlich Preisen und Konditionen auf der einen Seite, technische Einschränkungen. Es gibt mehrere Marktteilnehmer ganz oft und sie müssen diese Komplexität managen und das tun sie heute, dass beispielsweise unsere Mathematiker und unsere ITler programmieren auf den Verhandlungsprojekten.
Was heißt das?
Naja, die kodieren beispielsweise optimale Allokationen zwischen verschiedenen Lieferanten, die verschiedene Teile anbieten. Da hat man bisher dann halt eine große Excel gemacht und hat gesagt, okay, in welchem Fall ist welcher Lieferant optimal oder auch gespiegelt auf der Vertriebsseite. Heute gibt's dafür selbstprogrammierte Tools, die dann das optimale Vergabeszenario entsprechend ermitteln. Und das Gute ist, das ist halt noch vor der eigentlichen Verhandlung. Das heißt, sie optimieren sich als Unternehmen. Sie nehmen sozusagen wie so einen Cherry-Picking-Ansatz, dass man halt wirklich immer überall das Beste nimmt, aber das halt fernab von einer manuellen Auswahl, sondern komplett computergestützt. Und dann fangen sie erst zu verhandeln an.
Es verhandeln ja nicht nur Unternehmen miteinander, sondern es verhandeln Führungskräfte mit anderen Führungskräften, es verhandeln Führungskräfte mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Welche Fehler werden denn da in der Regel gemacht? Weil das sind ja auch oft, hat glaube ich jeder von uns schon erlebt, sehr emotionale Diskussionen, die zu großen Verletzungen führen kann. Welche Fehler werden noch gemacht?
Also nehmen wir uns mal das Beispiel Gehaltsverhandlungen. Also ich glaube, das ist was jeden uns auch tagtäglich ein Stück weit halt beschäftigt. Wichtig ist erstmal eine Sache festzustellen. Ja, ich hatte vorhin darüber gesprochen, man soll sich nicht emotionalisieren lassen, wenn man selber emotional ist. Das funktioniert halt in solchen Gehaltsverhandlungen nicht, weil man steckt selber drin, man verhandelt für sich selber und dadurch kommt neben der Emotionalität noch ein weiterer Faktor dazu und das ist, geht man in eine Eskalation, geht man in Konflikt mit seinem eigenen Arbeitgeber? Naja, also die meisten sagen halt lieber nicht, weil ich habe keine belastbare Alternative und damit fangen halt die Probleme an. Wenn man in so einer Gehaltsverhandlung halt ist beispielsweise, dann starten solche Verhandlungen ganz oft, dass man erstmal sagt, okay, ich habe die letzten Jahre Folgendes geschafft und Folgendes gemacht und folgende Pokale dafür bekommen. Lieber Arbeitgeber, gib mir 10% mehr. Völlig falsch. Für den Arbeitgeber ist es ja eigentlich immer eine Art von Business Case, dass man sagt, okay, dieser Mitarbeiter, was kann der nach vorne hin leisten? Ja? Oder bei uns im Verhandlungssprech ist es so, dass wir sagen, das ist eine bilaterale Verhandlung, da verhandeln zwei miteinander. Aber es gibt einen theoretischen Wettbewerb da draußen. Und zwar auf der Arbeitnehmerseite wie auf der Arbeitgeberseite. Wenn der Arbeitnehmer, technisch gesprochen, nicht funktioniert, muss ich ihn austauschen. Wenn der Arbeitgeber nicht funktioniert, technisch gesprochen, muss ich ihn austauschen. Und dadurch gibt es einen theoretischen Wettbewerb. Und jetzt kann man, und das sind ja so die typischen Ratschläge, man soll sich halt ein Parallelangebot mal holen, man soll mal Gespräche führen, ja, damit man eine Alternative hat. Aber das Gleiche kann man auch drehen und sagen, was kostet es eigentlich den Arbeitgeber, mich auszutauschen? Und dann stellt man halt relativ schnell fest, wenn man über Headhunter, über ja die Stelle ist nicht besetzt etc., dass man recht schnell über 60-100% eines Jahresgehaltes rechnen kann. Und wenn man mal diese 60% jetzt im Minimum nimmt und verteilt die mal auf 3 Jahre, was so eine typische, ja, man verhandelt für die nächsten 3 Jahre, teilweise ist es kürzer, aber mal dahingestellt als Beispiel, dann könnte man ja 20% einmalig mehr fordern. Das sind ja quasi diese 60%, ja, ohne Zinseszins etc. Und das beschreibt schon mal sehr gut den Verhandlungskorridor. Und wer geht denn bitte mit 20% schon rein? Das sind schon die wenigsten. Ja. Das ist das eine. Das zweite ist, in solchen Gesprächen immer ein Wir-Gefühl aufzubauen. Nicht zu sagen, lieber Chef, ich möchte 20% mehr nächste Woche, kannst du hier bitte unterschreiben? Das funktioniert nicht. Ja, kurze Zeitschiene, maximale Eskalation, nein. Was aber funktioniert, wie können wir beide gemeinsam erreichen, dass ich zum 01.01.2024 20% mehr bekomme, lieber Chef? Und dann ein ganz großer zentraler Fehler, der immer wieder gemacht wird, man geht zu früh in die eigentliche Verhandlung. Ja? Also es sind nicht 20, es sind 18, aber dafür kriege ich das und das und das. Also wie so eine Art Verhandlungsübung, man fordert was, man gibt was. Nein, was man erst macht, und das ist wieder so ein Kulturenthema, das funktioniert nämlich extrem gut in Deutschland, gibt dem Ganzen einen Rahmen, einen Zeitrahmen, einen Inhaltsrahmen, dass man sagt, okay, lieber Chef, damit wir unseren gemeinsamen Plan umsetzen können. Lass uns mal auf die Kalender gucken, bis wann wollen wir denn diesen gemeinsamen Plan stehen haben? Oh, bis Ende Juli, okay. Welche Zwischenschritte siehst du denn, lieber Chef? Und so bauen sie halt einen ganz klaren Rahmen auf, über den sie den Chef dann auch an der Stelle steuern können. Mhm. Und dann gehen sie erst in die Inhalte rein.
Wir treffen halt in solchen Diskussionen auf Unternehmen, die vielleicht gar nicht die Spielräume haben, zurzeit an den Gehältern 20% nach oben zu drehen. Wechseln wir mal den Schreibtisch, genau.
Ich drehe es mal um. Das ist natürlich eine multigalaktische Position und ist natürlich auch ein Stück weit in Anführungszeichen Totschlagargument. Wenn, und das ist halt, was wir immer wieder feststellen, die schwierigste Verhandlung ist gegen sich selber. Das heißt, bis man die Forderung dann beispielsweise von 20% bei seinem Chef platziert hat, hat man in der Regel schon angefangen, sagt, genau, 20% heutzutage geht ja gar nicht. Mein Unternehmen, mein Chef kriegt das niemals durch. Ah, sollte ich vielleicht mit 15 rein? Ja, 15 ist nicht realistisch. Also man fängt an, die eigene hohe Forderung sukzessive runterzufahren. Und da ist der größte Fehler. Ja. Und das ist nicht nur in Gehaltsverhandlungen, das sind auch Verhandlungen zwischen Unternehmen, wo man immer wieder die Frage stellt, was sind eure Ziele? Und dann kommt dieses Management-Training, was ist das Maximalziel, was ist das Normalziel und was muss mindestens passieren? Das ist trainiert. Das haben halt auch die Management-Riege drauf. Aber spannend ist die Frage, die dahinter steht, was steht euch zu? Und dann schaut man sozusagen einmal in Anführungszeichen in das Seelenleben rein, wo stehen die emotional, gefühlsmäßig? Und da, egal wie professionell, merkt man oft an einem gewissen Punkt, naja, eigentlich steht mir beispielsweise Geld zu von meinem Lieferanten, von meinem Kunden, von meinem Gegenüber, aber ich traue mich nicht, das zu stellen, diese Forderung. Und das ist der spannende Punkt, wo man rein muss und sagen, nein, hier verhandelst du gegen dich selber, stopp.
Auf der anderen Seite, und jetzt lassen Sie uns mal wirklich die Perspektive wechseln. Wir sind jetzt eben nicht derjenige, der mehr Gehalt fordert, sondern wir sind das Unternehmen, das die 20% mehr bezahlen soll. Und man hat wirklich das Problem, dass eine ganze Reihe von hochkarätigen Führungskräften, ich meine, das ist jetzt gerade die Realität in der Wirtschaft. Es gibt einen Fachkräftemangel auf der einen Seite. Wenn jemand geht, ist ja gar nicht mal gesagt, dass ein Headhunter dann auch jemand Neues bringt. Konfrontiert mit sehr hohen Gehaltsforderungen auf der einen Seite. Da spreche ich gar nicht von den 14% seitens der Gewerkschaften, sondern deutlich höheren Forderungen, wenn wir in technischen Berufen nachschauen würden. Wie geht man dann als Arbeitgeber vor?
Naja, genau das reflektiert ja auch gerade die Situation in der Wirtschaft. Also es gibt harte Verhandlungen, es gibt hartes Reiben, weil manche Geschäftsmodelle komplett in Frage stehen. Durch die gestiegenen Kosten, durch Probleme, Fachkräfte zu bekommen. Ich meine, wir erleben es selber, die Geschäfte sind teilweise zu mit einem großen Zettel drauf. Wir suchen Personal und bis wir das nicht haben, können wir nicht aufmachen. Das heißt, als Arbeitgeber ist es extrem schwierig, aber man braucht
die Leute. Das fände ich jetzt eine schwierige Aussage als Beratung.
Naja.
Dafür würde ich jetzt keinen Tagessatz bezahlen.
Naja, sie zahlen ja auch nicht für diese Analyse, sondern sie zahlen für die Lösung, die danach kommt.
Okay, auf geht's.
Naja, also den Arbeitnehmer diese Forderung halt abzusprechen, ja, führt ja dazu, dass der Arbeitnehmer dann irgendwann sagt, okay, lieber Arbeitgeber, das ist wirklich total schön bei euch, aber der andere Arbeitgeber zahlt mir das und deswegen gehe ich. Also der Punkt ist, man kann versuchen, das zu verhandeln. Schlussendlich muss man das Geschäftsmodell aber in der Hinsicht drehen, dass man die Kosten, die man halt realistischerweise hat, an die Kunden weitergibt. So, und dann sind wir auf der Vertriebsseite des eigenen Unternehmens. Und dann ist die Frage, wie kann ich meinen Vertrieb mobilisieren, ja, neudeutsch upskillen, dass er entsprechend bei den Kunden in der nächsten Stufe die Preise durchsetzt, dass ich als Unternehmer auskömmlich agieren kann. Und da merken wir halt natürlich, und das hat Corona gezeigt, also es war am Anfang von Corona war erst ein ganz großes Wir-Gefühl zwischen den Vertriebseinheiten und Einkauf. Jetzt geht's wirklich mit dem Rücken an der Wand und jeder versucht in diesem Nullsummenspiel möglichst viel Gewinn, Zahlungsflüsse in die eigene Richtung zu lotsen. Und da merken wir aber auch, also ich sage jetzt mal flapsig gesprochen, der Vertrieb in den letzten 30 Jahren hat besonders gut gelernt, die Kuh zu streicheln, den Kunden, aber nicht zu melken. Und jetzt müssen wir das Melken professionalisieren.
Sie beraten ja vor allem Konzerne aus unterschiedlichsten Branchen, Industrie, Handel und so weiter, Konsumgüter, weniger Organisationen wie Gewerkschaften oder Parteien und so, richtig?
Richtig in der Form, dass wir auf der Arbeitgeberseite stehen.
Dann
ja.
Würde ich trotzdem gerne nochmal auf Freitag gucken, an dem jetzt der Podcast ausgestrahlt wird. Da wird wieder ein großer Teil des Landes lahm liegen. Wir sind jetzt hier in Düsseldorf im Studio. Wir werden Düsseldorf nicht verlassen können am Freitag. Es wird kein Flieger gehen. Die Bahnen werden nicht fahren. Ja. Ist das jetzt richtige Verhandlungsstrategie seitens der Gewerkschaften oder nochmal anders gefragt, wo endet Verhandlung, wo beginnt Erpressung?
Am Ende ist es jetzt erstmal ein Definitionsthema. Wir sagen, das ist
das heißt,
alles,
Verhandlung ist immer Erpressung.
Das ist, es ist alles, fällt unter Verhandlung und man muss halt das Verhandlungsfeld definieren. Prinzipiell Betriebsratsverhandlungen, Gewerkschaftsverhandlungen sind super spezielle Verhandlungen. Die haben ganz besondere Vorgehensweisen, Rituale an der Stelle. Der Warnstreik gehört dazu, ganz klar. Dem müssen sich auch die Arbeitgeber stellen, tun sie ja auch. Und da ist es halt wichtig, dass die Vorgehensweise, dass die Eskalationswege eingehalten werden.
Aber was wir ja schon auch sehen, diese wirkliche Koordinierung, auf der einen Seite die ganzen Eisenbahngesellschaften fein, dass die sich absprechen, okay, aber dass am gleichen Tag auch noch Flughäfen, Sicherheitspersonal streiken, das ist ja schon eine Eskalationsstufe, die über das hinausgeht, was eigentlich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten üblich war.
Aus Verhandlungssicht, und das ist jetzt sicherlich steil, ist es extrem intelligent, sich zu synchronisieren, gewerkschaftsübergreifend. Weil da damit natürlich der Druck steigt.
Sie müssen Freitag nicht reisen, ich muss nach Berlin.
Nein, wir haben geteiltes Leid an der Stelle. Dennoch muss man halt wirklich sagen, diese Streiks sind natürlich Teil der Verhandlung. Und was Gewerkschaften momentan, also gerade auch wenn man sich handelnde Akteure anschaut, ja, beispielsweise ein Herr Burkhardt, Chef der EVG, ja, hat sich Richtung Ende März in die Presse gesetzt und hat ganz klar gesagt, hey, ich fordere XYZ, weil erstens, meine Mitarbeiter, meine Kolleginnen und Kollegen haben alle eine maximale Überlastung durch Corona, durch Ukraine-Flüchtlinge, ja, durch Kosteneinsparungen. Wir haben Inflation, es ist Personalknappheit. Und was man halt bei diesen Gewerkschaftsverhandlungen berücksichtigen muss, die Öffentlichkeit, die öffentliche Meinung ist extrem wichtig und hat einen großen Impact auf die eigentlichen Verhandlungen. Und was man immer wieder feststellt ist, dass die Arbeitgeberseite es leider nicht hinbekommt, muss man halt so deutlich sagen, dass sie professionell die Öffentlichkeit managen. Das schafft ein Klaus Weselski par excellence als Vollprofi.
Und wie würden das die Arbeitgeber besser schaffen?
Nehmen wir konkret Deutsche Bahn. Martin Seiler ist der Personalchef. Wenn er vor die Presse tritt, dann ist es immer ein sehr zaghaftes, immer ein sehr auf die Rationalität, auf die Vernunft einzahlend. Herr Weselski beispielsweise, kommen Sie zurück an den Verhandlungstisch. Nur am Tisch werden wir eine Lösung finden. Das ist, wenn man das so deutlich sagen kann, wirklich ein Versagen. Man muss die Öffentlichkeit instrumentalisieren. Man darf nicht auf die Rationalität des Gegenübers argumentieren oder appellieren. Gleichzeitig beispielsweise als es eine große Lösung ja vor 2 Jahren circa gab zwischen Klaus Weselski und Martin Seiler, gab es eine gemeinsame Pressekonferenz danach und hat gesagt, okay, es war jetzt wirklich ein harter Kampf, aber wir haben jetzt gemeinsam eine gute Lösung gefunden. Was sagt Martin Seiler, ohne ihn jetzt zu sehr ins Rampenlicht zu ziehen? Er sagte aber, als Klaus Weselski, nicht im O-Ton, im übertragenen Sinne, als Klaus Weselski an den Verhandlungstisch kam, naja gut, dann war es ja auch nicht mehr so schwer und dann haben wir ja auch schnell eine Lösung miteinander gefunden. Das ist ein Schlag ins Gesicht und das wird sich beispielsweise ein Klaus Weselski gemerkt haben, für die nächste Verhandlung ist der Deutschen Bahn ja nicht so einfach zu machen.
Mhm. Lassen Sie uns nochmal auf das Thema Emotionalität zurückkommen und Gehaltsverhandlungen, weil auch die laufen ja oft sehr emotional ab. Mit welchen Strategien können denn die Verhandelnden nicht emotional werden? Wie geht man da am besten vor?
Also wenn Sie da eine wirklich funktionierende Methode haben, sagen Sie mir die bitte, weil ich merke selber, wenn ich für mich verhandeln muss, werde ich irgendwann emotional. Wichtig ist zu merken, wann wird man emotional, um dann rechtzeitig abzugeben an der Stelle. Funktioniert bei Gehaltsverhandlungen halt nur nicht so gut. Deswegen muss man sich dem stellen. Und wie stellt man sich dem? Indem man halt Methoden aufbaut, entsprechend die Emotionalität zu managen und nicht die Emotionalität dem Gegenüber zu zeigen
also,
an der Stelle.
Also, wie funktioniert das?
klassisch erstmal, beispielsweise eigene Methoden. Ja, machen Sie Yoga, fangen Sie autogenes Training an. Aber es gibt halt auch andere. Wir haben beispielsweise in Kundenteams haben wir einen Boxtrainer beispielsweise dabei gehabt, wo als Verhandlungsteam das Thema Stressresilienz trainiert wird. Ja, und das ist auch sehr stark eine Teamübung an der Stelle. Funktioniert im Team deutlich besser als Einzelperson. Im Team, vielleicht einmal kurz da den Exkurs an der Stelle. Es gibt klare Rollen und jeder bewegt sich innerhalb dieser Rolle mit einem klaren sozusagen Korridor, in dem er sich bewegen kann. Und sie versuchen alles, was außerhalb dieser Verhandlung ist, so stressfrei wie möglich zu bauen für dieses Verhandlungsteam. Beispielsweise Betriebsrats- und Gewerkschaftsverhandlungen, sie werden mit Eiern beworfen. Ja, achten Sie darauf, dass Ihr Verhandlungsteam nicht mit Eiern beworfen wird. Gehen Sie beispielsweise durch den Hintereingang, durch die Tiefgarage etc. halt an der Stelle. Dann bereiten Sie aber auch das Team ganz konkret auf die Eskalation vor. Ja, Thema Stressresilienz. Geben Sie dem Team, im Team in Summe, aber auch jeder einzelnen Person eine Art mentale Ritterrüstung an die Hand. Ja, und da ist jede Person anders, weil jede Person hat eine andere Komfortzone, in der er verhandelt. Mhm. Manche finden die Eskalation total geil. Ja, viele, und das ist die absolute Mehrheit, sagen halt, boah, Eskalation, naja, wenn es denn sein muss, so ungefähr, und sind sehr stark ein Beziehungsverhandler. Und das funktionierte auch vor Corona extrem gut. Ja, die Verhandlung, die man an der Kaffeemaschine führt, ja, auf der persönlichen Ebene, da kann man eine Menge ausgleichen. Aber die Beziehungsverhandler tun sich halt extrem schwer in so einer maximalen Konfrontation, wenn die gegenüberliegende Seite nicht mehr die Beziehung anbietet an der Stelle. Und darauf müssen sie das Verhandlerteam vorbereiten. Und das ist Übung, das ist Training. Mhm. Und halt in der konkreten Verhandlungssituation auch immer wieder Team rausnehmen, beruhigen, neu einstellen, wieder in die Verhandlung schicken.
Wie gehe ich denn als Unternehmen, und auch damit sind ja viele im Moment konfrontiert, zum Beispiel seitens der Betriebsräte, mit völlig unrealistischen Forderungen um. Dann werden irgendwelche Goodies für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefordert in einer Situation, in der das Unternehmen eigentlich schon in Schieflage geraten ist. Aber es fordert sich ja so leicht. Wie gehe ich denn damit als Unternehmen um? Mhm.
Also Sie haben in manchen Situationen einfach Forderungen, die gestellt werden, wo Sie sagen, das hätte ich selber nicht gestellt, aber es wurde gestellt. Und Sie müssen sich dann als Verhandler mit dieser Forderung auseinandersetzen. Es gibt Forderungen, die sind sozusagen einfach auch nur sozusagen gestellt, um Sie zu beschäftigen. Sie müssen halt genau herausfiltern, wo ist eine Forderung, auf die ich wirklich eingehen muss, um zu einer Lösung zu kommen, und was ist eine Beschäftigungstherapie. Und wenn man sich jetzt beispielsweise auch gerade so im Tarifbereich die Abschlüsse anschaut, da werden zwischendurch viele Forderungen gestellt. Das ist dann halt Teil der Verhandlungsmasse. Aber wenn es dann einen Deal gibt auf den großen Forderungen, auf den zentralen Herausforderungen, die es gilt herauszukristallisieren, das ist nicht leicht, gar keine Frage. Aber dann sind halt manche, ich sag mal, ugly Forderungen auch einfach zur Seite gewischt. Und das müssen Sie als Verhandler aber lernen, genau herauszufinden, was ist wichtig und was ist Beschäftigung. Mhm.
Über Politik hatten wir schon ganz kurz gesprochen. Auch da wird ja wahnsinnig viel verhandelt. Was ist Ihnen denn da so in der letzten Zeit aufgefallen? Ich meine, ein sehr präsentes Bild war neulich noch die Verhandlung des Koalitionsausschusses in Berlin, die, glaube ich, 36 Stunden gedauert hat mit einigen Unterbrechungen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie da die Bilder der übermüdeten Regierungstruppe sehen?
Mit den Augenringen, ja, rot durchfärbt. Ja, also aus Verhandlungssicht natürlich großer Blödsinn. Also es macht keinen Sinn, eine Nacht durchzuverhandeln. Also das ist, am Ende muss man sagen, ein Show-Effekt. Ja, für natürlich die Wähler, dass man sich hart eingesetzt hat für die Interessen der Wähler und man hat alles gegeben und jetzt, naja gut, wir haben jetzt eine Lösung, aber ja, man kann sich sicher sein, da ist alles gegeben worden. Mhm. Generell vielleicht mal auf die erste Riege der Politiker. Das sind meistens keine guten Verhandler. Ja, und wenn sie verhandeln, ja, sozusagen, da muss man vorsichtig sein, weil oft sehen wir das nur im Fernsehen, wir bekommen das in den Medien mit, wir wissen nicht, was hinter verschlossenen Türen gelaufen ist. Aber es gibt schon hin und wieder mal so Anzeichen, dass man sagt, puh, hinsichtlich Verhandlungsmanagement, großer Fehler oder aber auch vielleicht auch.
Was heißt das konkret? Können wir mal so ein Beispiel anschauen?
Letzte Woche gab es eine Asienreise von Frau Baerbock. Diese Asienreise stand natürlich immer so im Fokus von China. Und da gab es eine Pressekonferenz, wo Frau Baerbock ganz offen China sehr hart, sehr im Kern kritisiert hat. Und jetzt muss man gar nicht unbedingt ein großer Kulturexperte sein, aber im Chinesischen gibt es das Guangxi, das Gesichtsverlust. Und es gibt nichts Schlimmeres, als öffentlich kritisiert zu werden als Chinese. Und man kann sich sicher sein, so eine Kritik hat massiven Impact auf die Verhandlung. In der Form, dass Verhandlungen, die richtigerweise hinter verschlossenen Türen, wo nicht die Öffentlichkeit dabei ist, sicherlich zum Erliegen kommen oder massiv gestört werden.
Aber vielleicht ging es ja auch gar nicht um eine Verhandlung, sondern einfach um einen politischen Punkt zu machen. Weil Ihr Vorwurf gegenüber Olaf Scholz zum Beispiel lautet ja immer, dass bestimmte Punkte eben nicht angesprochen werden. Ihr geht es ja gar nicht darum, für Deutschland was rauszuholen im Moment, sondern einfach um Ihren politischen Punkt in Bezug auf Menschenrechte, in Bezug auf Kritik an dem System zu machen.
Gibt sicherlich verschiedene Meinungen zu. Ja, wir können es immer nur aus der Verhandlungsexpertise heraus sagen. Es gibt Verhandlungen, ja, dass die Länder verhandeln miteinander. Und diese Äußerungen haben direkten Impact auf die Verhandlungen. Und damit wird, ich sage hier sicherlich der deutschen Seite, kein Gefallen getan worden sein.
Ja, ich wollte es jetzt nicht rechtfertigen. Ne? Es ist nur das, die Argumentation, die man halt aus Berlin immer wieder hört. Woran machen Sie es fest, dass die Politiker der ersten Riege keine guten Verhandler sind? Das können wir, glaube ich, so im Raum nicht einfach stehen lassen.
Ja, also Politiker im ersten Rang haben immer eine Doppelverhandlung, die sie gleichzeitig führen. Ne? Sie sind quasi in der Öffentlichkeit und gleichzeitig in der Verhandlungssituation. Und das macht es halt so schwer. Gute Verhandlungen und gute Deals werden nicht in der Öffentlichkeit geschlossen, sondern die werden hinter verschlossenen Türen. Und immer sobald die erste Linie oder die erste Riege dazukommt, ist diese Tendenz, die Öffentlichkeit mit einzuschalten, zu informieren, ist natürlich da. Mhm. Es gibt wahnsinnig gute Verhandler auf der zweiten und dritten Ebene, super Unterhändler, von Verhandlungen, von denen wir nichts mitbekommen. Und das ist genau richtig, weil die besten Verhandlungen hinter geschlossenen Türen laufen. Das funktioniert aber nicht mit Politikern, Top-Politikern, die dann entsprechend reinkommen.
Mhm. Wir haben anfangs über die kulturellen Unterschiede gesprochen. Was sind so die krassesten Unterschiede, die Sie feststellen, vielleicht zwischen den USA und Asien, und vor allem, wie reagiere ich darauf als Verhandler aus Deutschland, der eigentlich nicht verhandeln kann?
Mhm. Ja, extrem spannend. Also zumal es gibt konkrete Beispiele derzeit in der Wirtschaft, wo wir immer wieder auch im Handelsblatt regelmäßig Artikel zu bekommen, beispielsweise Firma Qualcomm, Firma Nvidia, also Hightech-Unternehmen, ja, Nvidia mal als Beispiel genommen, ist der CEO in Taiwan geboren, im Silicon Valley zu Hause. Extrem, also Nvidia stellt Grafikprozessoren, Chips her, die quasi in der Automobilindustrie extrem gefragt sind, weil sie halt einfach super leistungsstark sind. Was wir sehen, um dort auf das Verhandlungsmanagement zu kommen, ist, dass ein Jensen Huang, der CEO, so charmant mit vielen Komplimenten auf die deutsche Managerriege zugeht und sagt, hey, das, wie ihr das bei Mercedes, wie ihr das bei BMW macht, das ist total toll und swuppdiwupp. Und gleichzeitig schlägt er auf der Verhandlungsseite so harte Töne an, ja, dass er zu Deals kommt, die völlig unvorstellbar vor einigen Jahren noch gewesen sind. Beispielsweise nicht nur, dass es wahrscheinlich kommerziell ein sehr guter Deal ist, sondern dass beispielsweise in Nvidia nicht nach Stückzahlen bezahlt wird, sondern dass es ein Umsatzteilmodell gibt, was Mercedes über gewisse Dienstleistungen verkauft, eine Umsatzbeteiligung an Nvidia geht.
Was eine Revolution damals in der Zuliefererbranche war.
Ja, und man muss sagen, das ist sehr auf die handelnden Akteure gegangen. Beispielsweise ein CEO Mercedes, Kelenius, hat ja persönlich verhandelt mit dem CEO von Nvidia. Und da merkt man genau diesen Clash of Cultures und gleichzeitig aber auch, da sind top ausgebildete Personen, die es ganz genau wissen. Ich sag mal, bei Kelenius passt es nicht wirklich in die deutsche Verhandlungskultur, aber sehr extrem charmant damit umzugehen, um dann zu wirklich besseren Deals zu kommen. Und da werden wir ausgebootet.
Wie gehen dann die CEOs? Das sind ja gerade, alle Beispiele waren ja aus der amerikanischen Technologieindustrie, die wirklich einen wichtigen Teil der Innovations- und Zukunftsinfrastruktur auch für die deutsche Wirtschaft liefern. Wie gehen diese CEOs dann vor? Wie kommen die hier an? Und vor allem, wie kann eine gute Reaktion darauf aussehen?
Also wir bewegen uns immer in Stereotypen, das ist klar. Und es ist immer schwierig, vom Einzelnen aufs Allgemeine zu schließen. Was wir aber oft merken ist, CEOs oder allgemein die Top-Riege, die ist gar nicht mehr so oft in Verhandlungssituationen. Ja? Sie werden sehr oft sozusagen als Entscheidungsträger dann oder teilweise in der finalen Eskalation dann in Verhandlungen mit einbezogen, aber ansonsten sind sie nicht dabei. Teilweise ist es ein großes Problem, wie die gebrieft wurden. Mhm. Ja, also interne Politik etc., das hat Auswirkungen auf die Briefings. Schlussendlich stolpern sie oft in solche Verhandlungen dann hinein und treffen dann sehr oft, ob das jetzt amerikanische oder asiatische Unternehmen sind, auf sehr gut vorbereitete Gesprächs- oder Verhandlungsführer. Und merken dann, wie sukzessive ihnen der Boden halt weggezogen wird. Zweiter Punkt, der gerade auch, muss man sagen, in der westeuropäischen Kultur ein Thema spielt, ist das Thema Ego, Macht, ja, und dieser Anspruch, der dahinter steht. Wir schaffen es in Verhandlungen extrem schlecht, nur unser Ego unter Kontrolle zu halten. Also wir sehen tagtäglich prinzipiell gute Deals, die durch Ego, durch eigene Ansehen, eigene Reputation zunichte gemacht werden.
Nennen Sie mal ein Beispiel, ohne vielleicht Namen zu nennen.
Einkaufsverhandlung. Ja, ich war selber in der Verhandlung involviert. Wir hatten ein Verhandlerteam aus Kunden und Beratern entsprechend. Der Einkaufschef war mit am Tisch, ja, für den wir verhandelt. Er saß direkt neben mir. Es war eine harte Verhandlung mit dem Lieferanten. Ging um ein großes Volumen. Schlussendlich hatten wir am Whiteboard dann den Deal entverhandelt. Und der Geschäftsführer von der gegenüberliegenden Seite hat den Deal bestätigt. Mhm. Ich hatte ihn dann auch im Namen des Kunden halt gegenbestätigt. Was passiert? Der Einkaufschef zu meiner Seite springt auf und sagt, ja, vielen Dank für den tollen Gewinn und für den tollen Deal. Und die gegenüberliegende Seite bricht emotional zusammen und sagt, ich fühle mich über den Tisch gezogen, ich stehe nicht mehr dazu. Ich habe nichts unterschrieben. Und diese Schädigung in der Reputation.
Er ist einfach zu selbstbewusst aufgestanden.
Er hat sich gefreut, er hat dieses Gewinnerlächeln drauf gehabt. Er war einfach nur erleichtert in dem Moment. Ja. Er hatte genau diesen Konflikt, hatte er jetzt quasi überlebt und hatte dann halt gesagt, okay, super, wir haben wirklich gut gemacht. Mhm. Aber die gegenüberliegende Seite hat so das Gesicht verloren, dass sie gesagt haben, nee, dann können wir nicht mehr dazustehen. Mhm. Und das ist halt, wo wir eigentlich sagen, Businessverhandlungen sind doch eigentlich alle rational. Aber nein, das ist Blödsinn. Es sind Menschen, die miteinander verhandeln und Egos, die auch befriedigt werden müssen.
Das interkulturelle Thema, wie bereitet man sich denn auf diese, vielleicht wechseln wir jetzt mal die Perspektive, Indien hatten Sie genannt als ein Land, wo auch auf eine interessante Art und Weise verhandelt wird. Stellen wir uns jetzt vor, andere Richtung auf der Weltkugel. Wie bereite ich mich darauf vor? Wie gehe ich in eine Verhandlung mit einem indischen Konzern?
Also es gibt viele Dinge, die Sie berücksichtigen müssen. Also Sie haben natürlich erstmal von den ganz operativen Dingen, ja, von Location über Zeitverschiebung, ja, das Verhandlerteam dann zu bestimmen. Man darf jetzt nicht in den Fehler machen und sagen, okay, Inder sind immer so das. Mhm. Also gerade, ich sag mal, die Top-Riege, international ausgebildet, in den USA studiert, wieder zurückgekommen. Also meistens sind sogar das Verhandlungsmanagement auf der Top-Ebene extrem smart und extrem schnell und effizient, weil einfach in Anführungszeichen auf sich verstehende Verhandlungsprofis aufeinander kommen. Wenn wir dann zweite, dritte Ebene, Detaillierung der jeweiligen Verhandlung dann kommen, dann wird es halt wirklich mühselig, ja, weil beispielsweise die indische Kultur ist extrem hoch einsteigen, ja, dann dieses Spielerische nach Lösungen suchen, das erfordert halt in ihrem eigenen Verhandlerteam Leute, die das mitgehen können. Ja, sie brauchen Sondierer, sie brauchen jemanden, der die geistige Flexibilität hat, einfach mal zu sagen, ich möchte 100, also muss ich 1000 fordern. Und das halt nicht nur in einem Thema, sondern in allen Themen, so total übertrieben daran zu gehen. Aber dann im richtigen Moment auch die Kurve zu kriegen und zu sagen, okay, jetzt ist Deal-Time. Und jetzt macht sich sozusagen ein Fenster auf, wo man auch wirklich dann auch zu einer Lösung hinsteuert. Mhm. Und das muss man sagen, das können nicht viele und das erfordert auch eine gewisse Ausbildung. Mhm.
Wer ist in Sachen Verhandlungen als eigentlich Ihr Vorbild?
Gute Frage. Es gibt natürlich so Meta-Vorbilder, sage ich jetzt mal. Ja, ob man jetzt einen Nelson Mandela nimmt, einen Gandhi. Aber so der mich tatsächlich geprägt hat, sind eher die Personen im Umfeld. Mhm. Und da muss man halt sagen, es gibt unterschiedliche Verhandlungsführer, die verschiedene Stilrichtungen haben. Tatsächlich eher der Beziehungsverhandler, eher so dieser Rationale, eher dieser Sondierer, der dann im richtigen Moment zumacht und den Deal macht. Ich finde immer, man muss sich... Ich selber aber auch wenn jemand fragt, immer so die im Umfeld suchen und dann halt sich einzelne Elemente rausziehen und sich selber daraus dann entsprechend so ein Gesamtporträt dann bauen.
Die drei Verhandlungsregeln, die hier in diesem Podcast jeder mitnehmen sollte.
Hören Sie auf zu argumentieren, weil argumentieren ist immer so etwas, man möchte überzeugen an der Stelle und man kann in einer Verhandlung nicht überzeugen. Das zweite ist...
Aber was heißt das? Und stattdessen?
Zeigen Sie auch, was Konsequenzen sind, wenn man sich nicht einigt, beispielsweise. Geben Sie der gegenüberliegenden Seite Material an die Hand, wie Sie Ihr eigenes Management überzeugen können, um zu einem Deal zu kommen. Ja, nutzen Sie beispielsweise den Vertriebler oder den Einkäufer, um Dinge ins Unternehmen einzuschleusen. Aber sagen Sie nicht mehr, ich ich bin im Recht und deshalb muss ich jetzt etwas erreichen. Völlig falsch. Das Zweite ist, achten Sie auf Ihre Emotionalität. Sobald Sie emotional involviert sind, müssen Sie da raus. Und das Dritte ist Team. Finden Sie das richtige Team und geben Sie ihnen feste Rollen und achten Sie darauf, dass die Rollen eingehalten werden. Aber achten Sie auch auf Ihr Verhandlerteam.
Herr Schumann, ganz herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Teppler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gerne unser Handelsblatt-Vorteilsangebot. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für 4 Wochen für nur 1 Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com/Mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.